Simson, vielleicht der Mann in der Bibel, der das größte Potenzial hatte von allen, der die hellste Zukunft hatte. Er war von Geburt an dem Herrn geweiht, er hatte ein frommes, ein gottesfürchtiges Elternhaus, er hatte einen großen Ruf vom Herrn. Der Herr war mit ihm, der Geist des Herrn kam immer wieder auf ihn, hat ihn groß gebraucht und doch ist er weit zu kurz gekommen von dem, was er hätte sein können. Er war immer noch ein Richter in Israel. Er hat sogar noch in Hebräerbrief Kapitel 11, in dieses Kapitel der Glaubenshelden geschafft. Aber wenn wir uns sein Leben anschauen, war er im Prinzip ein Loser, war er ein Versager. Einer, der ein hohes Potenzial hatte, aber der wirklich versagt hat, das weggeschmissen hat, was Gott in ihn reingelegt hat. Und ich hoffe und bete, dass wir heute lernen daraus, dass wir nicht unser Leben wegschmeißen und dass wir ja nicht unsere Effektivität und das, was Gott durch uns tun möchte, dass wir das nicht begrenzen durch unsere dummen Entscheidungen und unsere Kompromisse. Beginnen im Vers 1. Die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Philister waren ein Volk, was im heutigen Gazastreifen gelebt hat, hatte 5 Könige, 5 Hauptstädte dort. Da war nun ein Mann aus Zora, von einer Sippe der Daniter. Zora ist ein Stückchen westlich von Jerusalem. Sein Name war Manoach. Seine Frau aber war unfruchtbar und gebar nicht. War eine Schande damals, war ein Unglück. Und der Engel des Herrn erschien der Frau. Wir wissen jetzt schon, dass der Engel des Herrn, wenn wir diese Phrase lesen, dass es eine Erscheinung von Jesus ist im Alten Testament. Nicht auf die gleiche Art und Weise, wie er Mensch geworden ist, vollkommen Mensch, vollkommen Gott. Diese Inkarnation, als er in Bethlehem geboren wurde, aber er erschien in menschlicher Form. Der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Sieh doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch und trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss ja nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nazireer Gottes soll der Junge sein von Mutterleib an. Er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Na, die Richter waren ja eigentlich Retter, die waren Befreier. Simson, wie ihr Sohn heißen wird, sollte von Mutterleib an ein Nazireer sein. Nazireer bedeutet so viel wie ein Geweihter oder ein Abgesonderter. Einer, der abgesondert ist für den Herrn. Absonderung hat eigentlich immer zwei Seiten. Wir sind abgesondert von etwas und wir werden gleich darüber reden, wovon dieser Nazireer abgesondert sein sollte. Im Prinzip von unreinen Dingen, von Kompromissen, von toten Dingen. Abgesondert von etwas, aber auch abgesondert für etwas oder zu etwas hin oder besser gesagt zu jemandem hin, nämlich zu dem Herrn. Ein Geweihter, ein Abgesonderter, ein auserwähltes Werkzeug für den Herrn. Normalerweise, wir können im 4. Mose, ich glaube Kapitel 6, wenn ich mich recht erinnere, drüber lesen, das Gesetz von dem Nazireer. Normalerweise haben das die Leute für eine Zeit lang, für eine begrenzte Zeit auf sich genommen, so ein Gelübde. Aber Simson sollte jetzt einer sein, der von Geburt an dem Herrn geweiht war. Und ein Nazireer sollte sich im Prinzip enthalten von allem, was mit Wein zu tun hat, sogar Weintrauben oder Essig, nicht mal in die Nähe kommen von berauschenden Dingen. Er sollte einen klaren Kopf haben. Und das ist eine gute Sache, wenn wir abgesondert sein wollen für den Herrn. Wir wollen uns nicht unter den Einfluss von Alkohol oder Drogen begeben, dass wir nicht mehr klar denken können. Da treffen wir meistens ganz schlechte Entscheidungen und ganz schlechte Dinge. Die Bibel sagt uns im Epheserbrief, Kapitel 5, seid nicht berauscht mit Wein, sondern voll des Geistes. Wir wollen vom Heiligen Geist beherrscht sein und nicht von irgendwelchen Suchtmitteln, irgendwelchen anderen Dingen. Ja, es ist okay, ein Glas Wein zu trinken, ein Glas Bier zu trinken, aber nicht so weit, dass es unser Denken benebelt. Da
dass es unser Entscheidungsvermögen, unser Unterscheidungsvermögen auch beeinträchtigt. Sollte sich von allem, was irgendwie im Entferntesten mit Wein zu tun hat, fernhalten. Ein Nazaräer sollte sich auch von Unreinen fernhalten. Er sollte nichts Unreines essen. Und er sollte sich von Toten fernhalten. Er durfte keine Toten berühren. Auch das hat ihn unrein gemacht. Und es gibt tote Dinge in unserer Welt. Tote Menschen, die geistlich tot sind. Tote Orte, wo der Tod herrscht. Tote Dinge, die wir tun können als Christen. Was nicht lebendig ist, was nicht vom Herrn ist, was nicht heilig ist, sondern was Perverses und Falsches und Todes und Sünde ist. Davon sollen wir uns fernhalten. Wir sind alle Nazaräer für den Herrn. Paulus schreibt immer wieder an die verschiedenen Gemeinden, ihr seid Heilige Gottes. Heilig, da schwingt auch diese Idee von abgesondert mit, abgesondert für den Herrn. Ihr sollt anders leben als die Heiden. Das äußere Zeichen für einen Nazaräer war, dass er sich die Haare hat lang wachsen lassen. Und es war damals nicht unbedingt cool. Es war noch vor den Beatles, vor der Hippie-Zeit. Lange Haare für Männer waren nicht cool damals. Aber es war ein äußeres Zeichen. Ich bin abgesondert für den Herrn. Christsein ist nicht unbedingt cool heutzutage in unserer Welt. Und ich denke, es ist nicht schlecht, wenn wir manchmal auch wirklich so äußere Zeichen haben. Hey, ich bin abgesondert für den Herrn. Ob das jetzt ein christliches T-Shirt ist, ob das Sticker auf dem Auto ist. Ein Freund von mir hat mir ein Riesenkreuz umgehängt, wo ich nicht wusste, wie ich meinen Freunden erzählen soll, dass ich mich zu Jesus bekehrt habe. Aber das ist eine gute Sache, wenn wir von Anfang an gleich kompromisslos, gleich ganz klar sagen, okay, weißt du was, ich bin dem Herrn geweiht. Ich lebe für Jesus, ich bin ein Christ, ich bin verliebt in Gott. Das ist, wer ich bin. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, zurückzuhalten, dass ich Christ bin. Das fiel mir anfangs schwer, wo ich mich bekehrt habe. Und ich meine, ich hatte auch meine Vergangenheit vor Christus und meine Freunde vorher. Und dann denen irgendwie beizubringen, okay, ich bin jetzt Christ. Und die Tendenz ist irgendwie so da, okay, ich will ja nicht zu stark auftreten und ich will ja nicht, dass die Leute mich vielleicht dann ablehnen oder mich für komisch oder verrückt halten. Ich halte es mal so ein bisschen verborgen, mein Christsein, und ja, irgendwann, wenn der richtige Zeitpunkt ist, werde ich das schon weiter sagen. Da ist eine Gefahr drinnen. Gefahr ist, dass wir eingeladen werden zu toten Dingen. Die Leute sagen, hey, komm doch mit auf die Party und lass uns ansaufen und hey, wir gehen in den perversen Film und lass uns Mädels anmachen, was immer. So Undercover-Christ sein, das ist gefährlich. Das ist meine Erfahrung, ich bin viel besser gefahren, wo ich von Anfang an klar gemacht habe, ich gehöre zu Jesus. Als ich dann auf die Uni gekommen bin, habe ich von Anfang an gleich klar gemacht, ich bin Christ. Das ist, wofür ich stehe. Und wisst ihr was, du wirst das gar nicht eingeladen zu gewissen Dingen. Weil die Leute wissen, wo du stehst. Das ist viel besser. Oute dich von Anfang an als ein Jünger. Du sagst, ich bin abgesondert für Jesus. Ich liebe den Herrn. Ich mache nicht mit bei euren Dreck. Also, Simson, ein Abgesonderter, ging so weit, dass er von Mutterleib an ein Nazaräer war. Sogar seine Mutter sollte sich von Wein fernhalten und solchen Dingen, dass er nicht mal über, ja, im Mutterleib, über die Nabelschnur oder sonst wie etwas von diesen berauschenden oder unreinen Dingen aufnimmt. Vers 6, und die Frau kam und sprach zu ihrem Mann und sagte, ein Mann Gottes ist zu mir gekommen und sein Aussehen war wie das Aussehen des Engels Gottes, sehr furchtbar. Ich habe ihn aber nicht gefragt, woher er sei, und seinen Namen hat er mir nicht genannt. Und er sagte zu mir, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Das war eine wunderbare Botschaft, eine wunderbare Nachricht für diese Familie. Und nun trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss nichts Unreines, denn der Nazaräer Gottes soll der Junge sein und von Mutterleib an bis zum Tag seines Todes. Da betete Manoach zu dem Herrn und sagte, bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch noch einmal zu mir kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Jungen, der geboren werden soll. Manoach war ein weiser Mann. Er hat auf seine Frau gehört. Er hat nicht gesagt, hey, du hast zu viel Peperoni-Pizza gegessen. Du hast Erscheinungen. Ach, Schwachsinn. Er hat auf seine Frau gehört. War weise, er ist zum Herrn gegangen. Hat gesagt, Herr, bestätige mir das nochmal, wenn das wirklich von dir ist. Ist eine weise Sache, ihr Männer oder du Mann und ich Mann. Ist eine weise Sache, wenn wir auf die Frauen hören, die Gott uns geschenkt hat. Sind oft geistlich empfänglicher als wir, wenn wir ehrlich sind. Es ist weise, das nicht einfach abzutun, sondern zum Herrn zu gehen und zu beten, zu sagen, okay, Herr, ich laufe nicht gleich los mit dem, was meine Frau sagt, womit sie daherkommt, aber Herr, bestätig mir's. Bestätige uns das nochmal. Und Gott hörte auf die Stimme Manoachs und der Engel Gottes kam nochmal zu der Frau, als sie gerade auf dem Feld saß und Manoach, ihr Mann, war nicht bei ihr. Da beeilte sich die Frau, lief, berichtete es ihrem Mann und sagte zu ihm, siehe, der Mann ist mir erschienen, der an jenem Tag zu mir gekommen ist. Da machte sich Manoach auf und folgte seiner Frau. Und er kam zu dem Mann und sagte zu ihm, bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? Er sagte, ich bin es. Und Manoach sagte, nun, wenn dein Wort eintrifft, was soll die Lebensweise des Jungen und sein Tun sein? Da sprach der Engel des Herrn zu Manoach, vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Von allem, was vom Weinstock kommt, soll sie nicht essen und Wein und Rauschtrank soll sie nicht trinken und sie soll nichts Unreines essen. Alles, was ich ihr geboten habe, soll sie beachten. Also er gibt ihnen nicht neue Offenbarung, macht Gott selten, bevor wir nicht dem folgen, was er uns schon gesagt hat. Aber er bestätigt nochmal das, was er gesagt hat. Und ich finde hier auch interessant für alle Eltern. Was ist die beste Art und Weise, die Kinder zu leiten, die Kinder zu erziehen? Der Engel sagt, du Frau, halt du dich an alles, was ich geboten habe. Lebt es vor, sei ein gottesfürchtiger Mann, sei eine gottesfürchtige Frau. Das ist das Beste. Wir leiten im Reich Gottes durch Vorbild. Das, was wir vorleben, das spricht lauter als das, was wir sagen. Das, wie wir mit unserem Ehepartner umgehen. Ob wir als Ehefrauen unsere Ehemänner als geistliche Leiter achten oder ob wir sie respektlos behandeln und runtermachen. Ob wir Männer die Frauen lieben, ob wir aufstehen für das, was richtig ist und sagen, okay, das ist den Weg, den wir gehen. Wir leben kompromisslos für den Herrn und wir müssen das vorleben, nicht nur reden, sondern vorleben. Das ist die stärkste und die wirklich manchmal einzige Art, wie wir leiten können als Christen, als Eltern auch. Ich meine, es kommt mehr dazu. Natürlich lernen wir auch und studieren die Bibel gemeinsam mit den Kindern oder mit den Leuten, die wir leiten. Aber am stärksten ist das Vorbild. Wenn wir selber nicht das vorleben, was wir lehren, dann warum sollen die Leute auf uns hören? Würden wir auch nicht machen. Da können wir viel zerstören, wenn wir das nicht tun. Also das Beste, was ihr für eure Kinder tun könnt, ist, liebt den Herrn und folgt ihm nach. Radikal, seid selber Nazirier, Abgesonderte für den Herrn. Und Manoach sagte zu dem Engel des Herrn, wir hätten dich gern zurückgehalten und dir ein Ziegenböckchen zubereitet. Doch der Engel des Herrn sprach zu Manoach, wenn du mich auch aufhieltest, ich würde nichts von deinem Brot essen. Willst du aber ein Brandopfer zubereiten, opfere es dem Herrn. Manoach hatte nämlich nicht erkannt, dass es der Engel des Herrn war. Da sagte Manoach zum Engel des Herrn, wie ist dein Name? Wenn dein Wort eintrifft, möchten wir dich ehren. Doch der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist so wunderbar. Jesaja 9, Jesus, sein Sohn wird uns gegeben werden und sein Name wird heißen Wunderbar oder wunderbarer Ratgeber. Dann nahm Manoach das Ziegenböckchen und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Er aber vollbrachte Wunderbares und Manoach und seine Frau sahen zu. Es geschah nämlich, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars auf. Wow, das war cool. Das hätte ich gern gesehen. Wie dieser Engel des Herrn plötzlich in die Flamme reingeht und irgendwie zum Himmel auffahrt, in dem Rauch oder in der Flamme. Manoach aber und seine Frau sahen zu und fielen auf ihr Gesicht zur Erde. Das glaube ich, das hätten wir auch gemacht. Der Engel des Herrn aber erschien Manoach und seiner Frau danach nicht mehr. Da erst erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sagte zu seiner Frau, ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben den Herrn gesehen. Zuckte er aus. Aber seine Frau sagte zu ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er aus unserer Hand nicht Brandopfer und Speiseopfer angenommen und er hätte uns nicht dies alles sehen lassen und uns jetzt nicht so etwas hören lassen. Die Frau hat gesagt, hey Schatzi, bleib cool. Das wird keinen Sinn machen, wenn Gott uns jetzt umbringt. Nachdem er uns Opfer angenommen hat und nachdem er uns diese Verheißung gegeben hat, dass wir ein Kind haben werden. Er wird uns nicht umbringen. Seht hier, dass die Frau des Manoach ihn ermutigt hat. Sie hat nicht gesagt, hey, du bist ein Depp, was du da daher redest. Hat ihn nicht kritisiert. Durch Kritik können wir niemals den Glauben von jemandem stärken. Wir wollen aufbauen und ermutigen. Hat hier den Glauben ihres Mannes gestärkt. Ist eine tolle Sache, war ihm eine Stütze. Und die Frau gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Simson. Und der Junge wuchs heran und der Herr segnete ihn und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben in Machane Dan zwischen Zora und Eshtaol. Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben, sehen wir immer wieder im Buch der Richter. Es war der Herr, der mächtig war in diesen Männern. Geist des Herrn, der hat ihn stark gemacht. In den Bildern, die wir in Kinderbibeln oder sonst wo von Simson sehen, ist er immer so dieser Arnold Schwarzenegger-Typ mit Riesenmuskeln. Ich persönlich glaube nicht, dass Simson so ein starker Mann war. Delilah muss ihn später fragen, sag uns doch, was das Geheimnis seiner Stärke ist. Die Leute haben nicht gesagt, aha, der ist stark. Sondern die haben sich gefragt, Mann, warum ist der so stark? Was geht ab? Ich glaube, dass Simson eher so ein Znirchtl war, wie wir in Wien sagen würden. Eher so ein Spargel. So ein Durchschnittstyp. Nicht unbedingt der Muskuläre. Es war der Geist des Herrn, der ihn gestärkt hat. Kapitel 14, Vers 1. Und Simson ging nach Timna hinab. Und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Das ist so fast das Motto seines Lebens. Es ging bergab mit Simson. Er ging nach Timna hinab. Timna war eine Stadt der Philister, eine Stadt der Heiden. Und der zweite Teil seiner Geschichte ist, er sah in Timna eine Frau. Das war seine große Schwäche, die Frauen. Da ist er immer wieder in Sünde hineingefallen und in Kompromiss. Er ging nach Timna hinab. Was hat er überhaupt zu suchen gehabt bei den Heiden? War ein Ort, wo er nichts zu suchen hatte. Genauso, wo wir Christen an bestimmten Orten nichts zu suchen haben. In irgendeiner Bar oder in irgendeinem Buff oder sonst irgendwo. Und er sah eine Frau von den Töchtern der Philister. Und er ging wieder hinauf und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sagte, ich habe in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister gesehen und nun nehmt sie mir doch zur Frau. War offensichtlich Liebe auf den ersten Blick. Wo wir auch wieder sehen, dass Liebe auf den ersten Blick nicht immer das Richtige ist. Nicht immer die Person, in die wir uns verknallen, ist nicht immer die Person, die richtig für uns ist. Wenn wir uns von unseren Gefühlen leiten lassen, ist es nicht immer gut. Aber er kommt zu seinen Eltern und sagt, ich habe dieses Mädel gesehen von den Heiden und nehmt sie mir doch zur Frau. Da sagte sein Vater zu ihm und auch seine Mutter, gibt es unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen, denen, die außerhalb von Gottes Bund sind mit uns? Gibt es kein Mädel in der Gemeinde? Gibt es kein Mädel, das Gott liebt, das Jesus liebt, dass du eine Heidin haben willst? Ich mag das. Gott sei Dank Eltern, die das ansprechen. Ich persönlich verstehe es nicht, wenn Eltern einfach zuschauen, wenn ihre Töchter, ihre Söhne mit nichtchristlichen Freunden oder Freundinnen abziehen. Es waren gottesfürchtige Eltern hier. Die sagen, hey, mein Sohn, was geht ab, was willst du da? Gibt es keine Frauen, gibt es keine Söhne in der Gemeinde? Junge Männer, junge Frauen, die Jesus lieb haben, dass du rausgehen willst und dir irgendjemanden angeln willst, der ein Heide ist, der nichts mit Jesus am Hut haben will, der ganz andere Wertvorstellungen hat. Simson aber sagte zu seinem Vater, diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Das war das Problem. Sie ist in meinen Augen die Richtige. Sah offensichtlich toll aus, das Mädel, und Simson sah nur auf das Äußere. Das war sein Problem. Sah nur auf das Äußere. Und sagt, in meinen Augen ist sie die Richtige. Hat nicht gefragt, ob sie in den Augen des Herrn die Richtige ist. Hat auch nicht seine Eltern respektiert. Das sehen wir immer wieder im Simsons Leben. Simson hatte zwar Kraft, ja, und Vollmacht, wenn wir so sagen wollen, aber war niemandem verantwortlich. Und das ist immer ein Problem. Hat nicht gehört auf seine Eltern, hat nicht gehört auf das Wort Gottes. War so ein einsamer Reiter da draußen. Hey, ich bin unberührbar. Ich habe Autorität von Gott. Ich bin berufen als Richter. Ich bin niemandem verantwortlich. Das ist immer schlecht. Jeder von uns sollte einen Bruder oder eine Schwester haben in seinem Leben. Und zwar nicht nur jemanden, der irgendwie in die Gemeinde geht und ein christliches T-Shirt trägt, sondern jemand, der wirklich gottesfürchtig ist. Und jemand, dem wir vertrauen. Und jemand, der uns lieb genug hat, dass er uns auch sagt, hey, was geht denn da ab in deinem Leben? Der uns lieb genug hat, uns die Wahrheit zu sagen, wenn wir in die falsche Richtung laufen. Das ist so wichtig, dass wir verantwortlich sind voreinander. Und es ist ein Segen, wenn du zu jemandem hingehen kannst und sagen kannst, hey Bruder, ich kämpfe gerade mit Lust. Oder hey Schwester, ich kämpfe gerade mit Unversöhnlichkeit. Bet für mich. Es ist wichtig, dass wir solche Menschen haben in unserem Leben. Ich treffe mich einmal im Monat mit den anderen Pastoren hier von den Chapels rundherum, wo wir auch echt ehrlich sind voreinander und Dinge miteinander bereden und füreinander beten. Und es ist wichtig. Es ist ein Schutz für uns. Schutz der Gemeinschaft. War ein Problem, was Simson hatte. Er hatte keinen Respekt. War niemandem verantwortlich. Nimm sie, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Hat nicht gefragt, was dem Herrn wichtig war. War eine Heidin. Die Israeliten sollten sich absondern von den heidnischen Völkern. Stand ganz klar im Gesetz immer und immer wieder eigentlich, dass die Töchter der Israeliten sich keine Söhne der Heiden nehmen sollten. Keine Ehen, keine Beziehungen eingehen sollten und umgekehrt natürlich auch die Männer nicht mit den Frauen keine Beziehungen eingehen sollten mit den heidnischen Völkern um sie herum, die außerhalb von Gottes Bund stehen. Für uns im Neuen Testament ist es das gleiche Prinzip. Gott sagt uns ganz klar in der Bibel, dass ein Christ nur eine Christin heiraten soll oder eine Christin nur einen Christen. Und zwar wieder nicht nur unbedingt jemanden, der in die Gemeinde geht und ein T-Shirt trägt. Wenn du dir einen Partner suchst, dann schau nicht nur auf die äußeren Dinge, schau lieber mal genau hin, nimm dir ruhig mal Zeit zu sehen, was den wirklich motiviert, den Typen. Oder was sie wirklich begeistert. Ob es wirklich echt ist, eine echte Beziehung zu Jesus. Ob er oder sie wirklich jemand ist, der Jesus liebt aus ganzem Herzen, der so ein Nazireer, so ein Abgesonderter oder eine Abgesonderte für den Herrn ist. Es gibt viele, die Christen spielen. Gerade wenn sie ein fesches Mädel in der Gemeinde sehen. Oder wir haben plötzlich ganz viele gläubig. Aber Vorsicht. Die Bibel ist ganz klar. 1. Korinther 7. Viel Freiheit. Wir dürfen heiraten, wen wir wollen. Nur es soll im Herrn geschehen. Eine Einschränkung. Es soll ein Christ oder eine Nichtchristin sein. Und 2. Korinther Kapitel 6 natürlich. was hat Licht gemeinsam mit Finsternis? Dasselbe Prinzip, geht nicht unter dasselbe Joch mit einem Ungläubigen. Nicht in diese Beziehung. Und impliziert heißt das auch, du sollst dir nicht mal eine Freundin oder einen Freund suchen, der nicht Jesus liebt. Weil der Sinn von so einer exklusiven Beziehung ist eigentlich rauszufinden, ob das der Ehepartner für mich ist. Wenn du mit wem zusammen bist und sagst, ich will den eigentlich nie heiraten oder sie nie heiraten, aber ich bin halt zusammen, dann spielst du eigentlich nur rum. Das ist nicht okay. Also ganz wichtig hier, Jungs, ihr Mädels, die noch nicht verheiratet sind, Gottes Wort ist ganz klar, sagt, such dir einen Partner, der Jesus liebt. Keinen von außerhalb. Fisch nicht außerhalb vom christlichen Teich. Vertrau dem Herrn, er hat jemanden für dich. Mich betrübt es, junge Menschen zu sehen, die da Kompromisse eingehen. Weil sie selbst Gottes Bestes zurückhalten aus ihrem Leben. Und ich habe viele beobachtet, die Schiffbruch begehen. Genau wegen dieser Sache. Ich habe viele Freunde, beziehungsweise ehemalige Freunde, die nicht mehr mit Jesus leben, weil sie Beziehung eingegangen sind mit jemandem, der kein Christ ist, der nicht klar bekehrt ist. Und das ist traurig. Und das ist das, was Simson hier, ja, das Leben kostet letztendlich. Und seine Effektivität für den Herrn. Warum will Gott, dass wir nur einen Christen heiraten oder eine Christin, je nachdem? Also, die Männer eine Christin, die Mädels eine Christin. Muss man heute auch schon sagen, ne? Ist nicht mehr selbstverständlich. Warum will Gott das? Weil wenn du wirklich Christ bist, dann ist das Wichtigste in deinem Leben Jesus und das, was er sagt in seinem Wort. Und wenn du eine Beziehung mit irgendjemandem anderen eingehst, dem das nicht das Wichtigste ist, dann hast du ein Problem. Dann geht er nicht in die gleiche Richtung. Dann ist es ein Mensch, wo du keine Einheit haben kannst mit dem Allerwichtigsten. Du kannst Jesus nicht teilen. Es ist ein Mensch mit anderen Wertvorstellungen, mit anderen Zielen, mit anderen Prioritäten, zwangsläufig. Und das macht es ganz schwierig. Und Gottes Ideal, Gottes Ziel für die christliche Ehe ist, dass ihr ein Team seid für den Herrn. Ein effektives Team, das gemeinsam dem Herrn dient und verherrlicht. Darum geht es bei der Ehe. Und das ist sehr schwer, wenn dein Partner in eine ganz andere Richtung geht. Also, gerade jungen Leute, ihr Unverheirateten, hört auf das Wort des Herrn. Ja. Geht keine Kompromisse ein. Gott hat jemanden für euch, der Jesus liebt oder die Jesus liebt. Vertraut ihm und wartet auf die Person, die der Herr für dich hat. Simson hat nicht auf Gottes Wort gehört, hat nicht auf seine Eltern gehört. Und er sagte zu seinem Vater, diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Sein Vater und seine Mutter erkannten aber nicht, dass es von dem Herrn war, denn er suchte einen Anlass bei den Philistern. In jener Zeit herrschten nämlich die Philister über Israel. Ja, wir werden sehen, dass der Herr es noch zum Guten verwendet. Gott gebraucht sogar diese Kompromisse von Simson. Gott ist so gnädig. Aber Leute, lasst uns nicht rausgehen und sagen, naja, Gott wird schon zum Guten gebrauchen, meine Kompromisse. Nee. Seht in der Geschichte auch, dass es Simson persönlich sehr viel gekostet hat. Hat einen hohen Preis bezahlt für seine Kompromisse. Wir können nie sündigen und es ist okay. Selbst wenn Gott es zum Guten verwendet. Aber da war ein hoher Preis, den er bezahlt hat, persönlich. Und Gott konnte ihn nicht so gebrauchen, wie er ihn gebrauchen wollte, glaube ich. Und Simson ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna hinab. Als sie nun an die Weinberge von Timna kamen, wieder gefährliches Gebiet, er sollte sich fernhalten von Wein und Weintrauben und dem ganzen Zeug. Er ist hier schon irgendwie schon an der Grenze. Und als sie nun an die Weinberge von Timna kamen, siehe, da sprang ein Junglöwe brüllend ihm entgegen. Hätte eine Warnung sein sollen für ihn vielleicht. Erinnert euch, die Bibel sagt uns, dass es einen brüllenden Löwen gibt, der uns verschlingen will. Und das ist der Teufel und seine Freunde. Er will unser Leben zerstören. Da kam der Geist des Herrn über ihn. Seht, der Geist des Herrn, das ist das, was ihn stark gemacht hat. Und der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und er zerriss ihn, wie man ein Böcken zerreißt, und er hatte gar nichts in seiner Hand. Das ist auch ein Video, was ich mir gern mal anschauen will im Himmel. Hat mit bloßen Händen einen Löwen umgebracht. Aber seinem Vater und seiner Mutter erzählt er nichts, was er getan hatte. Wieder, er war einer, der nicht verantwortlich war anderen. Und er ging hinab und redete zu der Frau, und sie war die Richtige in den Augen Simsons. Und nach einiger Zeit kehrte er zurück, um sie zu nehmen. Damals war die Tradition, musste ja erst ausgehandelt werden von den Eltern, wie viele Kamele für die Braut und so weiter. Wurde von den Eltern geregelt. Und dann wollte er zurückkehren, um sie zur Frau zu nehmen. Und er bog vom Weg ab, um nach dem Kadaver des Löwen zu sehen. Ihr Frauen, das ist so eine Männersache. Haben den Löwen umgebracht, muss hingehen und schauen, wie verwest er ist, wie das aussieht. Frauen würden wahrscheinlich nie auf die Idee kommen. Aber wir Männer, wir sind manchmal so, naja, ekelhaft ein bisschen. Ich frage mich, wie der Kadaver aussieht von dem Löwen. Und siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Körper des Löwen und Honig. Den löste er heraus und nahm ihn in seine Hände und ging weiter, wobei er im Gehen aß. Und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, und sie aßen. Aber er erzählte ihnen nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen herausgelöst hatte. Sonst hätten die wahrscheinlich auch nichts gegessen. Wah! Seht ihr den ersten Kompromiss? Also zweiter eigentlich schon im Leben von Simson. Ein Nazireer sollte sich von allem Toten fernhalten. Hier berührt er diesen Kadaver des Löwen. Und warum? Weil was Süßes drin war. Ha. Ja, ich weiß, ich soll mich fernhalten von dem, aber es ist ja so süß. Ich weiß, sie ist nicht die Richtige für mich, aber Mann, sie ist so süß. Ich weiß, das ist nicht der richtige Ort für mich hinzugehen oder im Internet anzuklicken, aber es ist so süß, es ist so anziehend, es ist so begehrenswert. Ja, Sünde ist immer begehrenswert, zuerst. Sünde ist immer süß. Kompromisse sind immer süß, sonst wäre es keine Versuchung für uns. Am Anfang. Aber später wird es sehr bitter. Und es zerstört uns. Und sein Vater ging zu der Frau hinab und Simson veranstaltete dort ein Festmahl, denn so pflegten es die jungen Männer zu tun. Also irgendwie so ein Polterabend. Und es geschah, als sie ihn sahen, da nahmen sie 30 Brautbegleiter, die waren bei ihm. Seht, wie allein der Simson war. Er musste sogar Brautbegleiter von den Heiden für sich nehmen. Da sagte Simson zu ihnen: Ich will euch einmal ein Rätsel aufgeben. Wenn ihr es mir in den 7 Tagen des Festmahls richtig löst und es herausfindet, dann werde ich euch 30 Hemden und 30 Festkleider geben. Wenn ihr es aber nicht lösen könnt, dann müsst ihr mir 30 Hemden und 30 Festkleider geben. War irgendwie so ein knausriger Typ, offensichtlich. Scheint, dass es so war, dass die Brautbegleiter normalerweise von dem Bräutigam irgendwas bekommen haben, und der Simson war zu geizig scheinbar. Er hat gesagt, ich mache keinen anderen Vorschlag. Ich gebe euch kein Rätsel, wenn ihr das lösen könnt, dann gebe ich euch 30 Kleider, und das war durchaus teuer, so eine neue Garderobe. Aber wenn ihr es nicht lösen könnt, dann müsst ihr mir die Kleider geben, dann spare ich mir das Geschenk für euch. Da sagen sie zu ihm: Gib dein Rätsel auf, wir wollen hören. Und er sagte zu ihnen: Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßes. Sie aber konnten das Rätsel nicht lösen 3 Tage lang. Damals, die Hochzeitsfeste war nicht nur ein kurzes Fest, die haben 7 Tage lang hier gefeiert, eine ganze Woche lang. Und es geschah am 4. Tag, da sagen sie zu Simsons Frau: Betöre deinen Mann, dass er uns das Rätsel löst, sonst verbrennen wir dich und das Haus deines Vaters mit Feuer. Habt ihr uns eingeladen, um uns so aus unserem Besitz zu vertreiben? Ist es nicht so? Wollt ihr uns ausnehmen? Bedrohen hier die Frau von Simson, seine Braut. Da weinte Simsons Frau bei ihm und sagt: Du hast mich nur und liebst mich nicht. Den Söhnen meines Volkes hast du das Rätsel aufgegeben, aber mir hast du es nicht erzählt. Und sie pinste ihn da an. Er aber sagte zu ihr: Siehe, meinem Vater und meiner Mutter habe ich es nicht erzählt, da soll ich es dir erzählen? Doch sie weinte bei ihm die 7 Tage, an denen sie das Festmahl hielten. Und es geschah am siebten Tag, da erzählte er ihr die Lösung des Rätsels, weil sie ihn drängte. Hat ihn genervt, bis er endlich nachgab. Frauen, das ist keine gute Taktik. Obwohl, sie war erfolgreich. Sie war mit ihrer Manipulation und ihrem Nerven, war sie erfolgreich, hat das bekommen, was sie wollte, aber sie hat dabei das Herz ihres Mannes verloren. Und Frauen, das ist das, was passiert. Gottes Ansatz ist nicht Nerven und Pinsen und Manipulieren. Gottes Ansatz ist Beten. Du geh zum Herrn und bete für deinen Ehemann, dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Es geht nicht darum, dass du deinen Willen durchdrückst, sondern es geht darum, dass du die richtige Person wirst vor dem Herrn. Und das merken wir oft erst, wenn wir nicht mit ihm einverstanden sind, was die Person in unserem Leben, die Gott als Autorität über uns gesetzt hat, als die Richtung, die sie geht. Ob das jetzt dein Ehemann ist oder mein Chef ist oder Pastor oder wer immer. Da sehen wir erst, wie geistlich wir wirklich sind. Und oft lässt Gott solche Situationen zu, weil er möchte, dass wir die richtigen Personen werden. Die Bibel sagt uns in den Sprüchen, es ist besser, am Eck von irgendeinem Dach deines Hauses zu leben, als mit einer zänkischen Frau und am selben Dach. Und das heißt irgendwo anders in den Sprüchen, dass eine zänkische Frau ist wie ein tropfendes Dach zur Zeit des Regengusses, die ihren Mann vertreibt. Das ist eure Entscheidung, Frauen, was ihr wollt. Sie hat hier ihren Kopf durchgesetzt, hat äußerlich das erreicht, was sie wollte, aber sie hat dabei ihren Mann verloren. Da ist was passiert. Vers 18, da sagten die Männer der Stadt zu ihm am siebten Tag, bevor die Sonne unterging, was ist süßer als Honig und was ist stärker als der Löwe? Er sagte zu ihnen, wenn ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt hättet, dann hättet ihr mein Rätsel nicht herausgefunden. War offensichtlich so ein Sprichwort damals, mit anderen seinem Kalb pflügen. Hätte besser in Eheseelsorge gehen sollen, Ehevorbereitung, dann hätte er vielleicht seine Frau hier nicht Kalb genannt. War nicht so der sensible Typ, der Simson. Und der Geist des Herrn kam über ihn wieder. Und er ging hinab nach Aschkelon und erschlug 30 Mann von ihnen, von den Feinden, und zog ihnen die Ausrüstung aus und gab die Festkleider denen, die das Rätsel gelöst hatten. Frag mich, ob die Kleider noch blutig waren. Da habt ihr euer Zeug. Und sein Zorn entbrannte, sodass er ins Haus seines Vaters hinaufging. Simsons Frau aber wurde einem seiner Brautbegleiter gegeben, der ihm als Brautführer gedient hatte. Also er hat seine Frau verloren. Dadurch, dass sie nicht ihm, zu ihm gehalten hat, sondern zu den Feinden im Prinzip. Und sie hat gedacht, sie kann ihre Familie dadurch retten. Hat es um ihrer Familie willen gesehen, aber wir werden später sehen, dass das nicht aufgegangen ist. Die Rettung, die Rechnung. Und Simsons Frau wurde einem ihrer Brautbegleiter gegeben. Ihr Vater hat sich wahrscheinlich gedacht, jetzt haben wir so viel investiert, Riesenfestgelage hier organisiert, jetzt müssen wir das Mädel auch verheiraten, sonst war alles umsonst. Und es geschah nach einiger Zeit, in den Tagen der Weizenernte, da suchte Simson seine Frau mit einem Ziegenböcken auf und er sagte, ich will zu meiner Frau in die Kammer hineingehen. Also die Ehe vollziehen hier, ich will jetzt meine Frau als Ehefrau nehmen. Aber ihr Vater gestattete ihm nicht, hineinzugehen. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr irgendwie zum Schwiegerpapa gehen müsst und sagen müsst, hey Papa, ich will jetzt reingehen, mit meiner Frau schlafen. Bin froh, dass sich das geändert hat. Aber der Vater erlaubte es ihr nicht. Ihm nicht. Und ihr Vater sagte, ich habe fest angenommen, dass du sie nur noch hassen würdest, da habe ich sie deinem Brautbegleiter gegeben. Ist nicht ihre jüngere Schwester schöner als sie? Sie soll dir an ihrer Stelle gehören. Frag mich, was die gedacht hat, die jüngere Schwester. Da sagte Simson zu ihnen, diesmal bin ich ohne Schuld an den Philistern, wenn ich ihnen Übles tue. Und Simson ging hin und fing 300 Füchse. Und er nahm Fackeln und kehrte Schwanz zu Schwanz und befestigte eine Fackel zwischen je zwei Schwänzen in der Mitte. Dann zündete er die Fackeln mit Feuer an, ließ die Füchse los in das stehende Getreide der Philister und steckte alles in Brand, vom Gabenhaufen bis zum stehenden Getreide, ja bis zum Weinberg und Olivenbaum. Füchse sind ausgezuckt, wo das Feuer da zwischen ihnen war, und haben alles in Brand gesetzt. Da sagen die Philister: Wer hat das getan? Und man sagte: Simson, der Schwiegersohn des Timnitas, weil er ihm seine Frau weggenommen und sie seinem Brautbegleiter gegeben hat. Da zogen die Philister hinauf und verbrannten sie und ihren Vater mit Feuer. Seht ihr, genau das, wovor sie ihre Familie beschützen wollte, ist passiert. Hat sich die Finger verbrannt. Das ist immer das, was passiert, wenn ihr Frauen gegen eure Männer arbeitet. Ihr verbrennt euch irgendwann die Finger. Da liegt kein Segen drauf. Segen liegt in der Einheit, wenn wir gemeinsam den Herrn suchen und in Einheit vorangehen, nicht gegeneinander. Und Simson sagte zu ihnen: Wenn ihr es so macht, erst wenn ich mich an euch gerecht habe, erst danach will ich aufhören. Das war seine Lebensphilosophie. Was ihr mir antut, das tue ich euch an. Rache, Rache, Rache. Jesus hat was anderes gesagt, wenn ich mich recht erinnere. Hat gesagt: Wie du willst, dass die anderen dir tun, dass du auch ihnen. Aber das war hier so die goldene Regel von Simson. Was sie mir angetan haben, das will ich ihnen antun. Und er schlug sie gründlich zusammen, ein gewaltiger Schlag, und er ging hinab und blieb in der Felsspalte von Etam. Lebt so ein Einsiedlerleben jetzt. Und die Philister zogen herauf und lagerten in Juda und breiteten sich in Lehi aus. Da sagten die Männer von Juda: Warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Sie sagten: Um Simson zu binden, sind wir heraufgezogen, um ihm zu tun, wie er uns getan hat. Da zogen 3000 Mann von Juda zur Felsspalte von Edam hinab und sagten zu Simson: Weißt du nicht, dass die Philipper über uns herrschen? Was hast du uns da angetan? Er sagte zu ihnen: Was sie mir getan, so habe ich ihnen getan. Das war sein Motto. Da sagten sie zu ihm: Um dich zu binden, sind wir heraufgekommen, um dich in die Hand der Philister auszuliefern. Simson war der einzige Richter, der sich verschwägert hat mit den Feinden, und er ist der einzige, gegen den sein eigenes Volk vorgeht hier. Und Simson sagte zu ihnen: Schwört mir, dass nicht ihr selber über mich herfallen werdet? Und sie sagten zu ihm: Nein, sondern wir wollen dich nur binden und dich ihrer Hand ausliefern, aber töten wollen wir dich nicht. So banden sie ihn mit 2 neuen Stricken und führten ihn vom Felsen herauf. Als er nach Lehi kam, da jauchzten ihm die Philipper entgegen. Aber der Geist des Herrn kam über ihn. Wieder, es ist immer der Geist des Herrn, der ihn stärkt. Der Geist des Herrn kam über ihn. Da wurden die Stricke, die an seinen Armen waren, wie Flachsfäden, die vom Feuer versenkt sind, und seine Fesseln zerschmolzen von seinen Händen weg. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, wie immer das aussieht. Eigentlich wieder was Unreines für ihn. Und er streckte seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Einer allein, einer gegen 1000. Und Simson sprach: Mit dem Eselskinnbacken schlug ich einen Haufen, 2 Haufen. Mit dem Eselskinnbacken erschlug ich 1000 Mann. War stolz. Ich habe 1000 Mann erschlagen. Nee, Moment mal, hat es nicht geheißen, der Geist des Herrn kam über ihn. Und es geschah, als er ausgeredet hatte, warf er den Kinnbacken aus seiner Hand, und man nannte jenen Ort Remat Lehi, die Kinnbackenhöhe. War ein exklusives Wohngebiet wahrscheinlich, die Kinnbackenhöhe. Und er hatte großen Durst. Da rief er zu dem Herrn und sagte: Du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben. Gott hat so seine Wege, uns demütig zu machen und uns an den Punkt zu bringen, wo wir ihn anerkennen, sein Wirken in unserem Leben. Nicht länger: Ich habe es getan, sondern: Herr, du hast diese große Rettung gegeben. Nun aber muss ich vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen. Eigentlich so ein eher anklagendes Gebet. Das ist auch was, was wir bei Simson sehen. Simson war äußerlich ein Geweihter, lange Haare, christliches T-Shirt, Fisch auf dem Auto. Aber innerlich, er war nicht wirklich dem Herrn hingegeben. Er war nicht wirklich einer, der den Herrn gesucht hat, der Beziehung mit ihm gepflegt hat. Wir sehen ihn nur 2 beten in seinem Leben. Ein ernstes Gebet ganz am Ende seines Lebens und jetzt so dieses selbstsüchtige, anklagende Gebet eigentlich. Simson hatte keine geistliche Tiefe. Kann uns passieren, dass wir in diesen Alltags Kreislauf irgendwie reinkommen. Ja, ja, wir sind Christen. So gewohnheitstiermäßig, dass wir in die Gemeinde gehen und richtigen T-Shirts anhaben, vielleicht kann er näisch reden, aber nicht wirklich Gemeinschaft pflegen mit Jesus. Keine wirkliche Tiefe in unserem persönlichen Leben. Da ist eine Gefahr da drin. Vers 19, da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lehi ist, sodass Wasser aus ihr hervorkam. Gott ist so gnädig, er hört trotzdem. Und er trank und sein Geist kehrte zurück und er lebte wieder auf. Danach gab man ihr den Namen Quelle des Rufendens, die ist bei Lehi bis auf diesen Tag. Und er richtete Israel in den Tagen der Philister 20 Jahre lang. Also das geht hier über einen Zeitraum von 20 Jahren, wo er so ein Befreier für die Israeliten ist gegen die Philister. Kapitel 16. Und Simson ging nach Gaza. Gaza war wieder so eine Partystadt am Strand, eine heidnische Stadt, wieder der Philister. Er lernt die Lektion nicht. Simson ist perfekte Illustration für einen Christen, der immer und immer wieder an Orte geht, wo er eigentlich nicht hingehen soll. Er ist einmal gefallen in Sünde und er lernt nichts draus und er geht immer wieder hin. Wie einer, der einmal besoffen ist und immer wieder ins Pub zurückgeht oder der einmal in Sünde fällt mit einem Mädel, weil er auf den falschen Partys rumhängt und er geht immer wieder hin und immer wieder. Simson lernt hier nichts. Hätte überhaupt nicht dort sein sollen. Weiseste Sache, mit Versuchungen umzugehen, ist, sie zu vermeiden. Zweitbeste Sache ist, wenn Versuchung plötzlich über uns kommt, wegzulaufen, so wie Josef gelaufen ist, und zu widerstehen. Aber am besten ist, wenn wir überhaupt erst reingehen. Wozu? Manche Christen versuchen, möglichst nah an der Grenze zu dem, was noch okay ist, zu leben, wie sie können. Warum? Ist dumm. Wir wollen versuchen, so weit weg zu leben von dem, was uns zerstören kann, wie wir können. So nah beim Herrn wie möglich. So kompromisslos, so hingegeben wie möglich. Da liegt Segen drauf. Nicht, wenn wir versuchen, mit einem Bein in der Welt und mit dem anderen Bein mit dem Herrn zu leben. Sie haben noch keinen Christen getroffen, der wirklich glücklich ist. Denn wenn wirklich der Heilige Geist in unserem Herzen ist, sind wir nicht glücklich in der Welt, weil wir überführt werden, wenn wir sündigen. Aber wir sind auch nicht wirklich glücklich beim Herrn, weil wir noch immer hingezogen sind in uns, von unserer eigenen Lust und da immer wieder nachgeben und in diesem Kompromiss leben. Es ist ein miserables Leben. Ein zweigeteiltes Herz, ein zweigeteiltes Leben mit einem Haxen beim Herrn, mit dem anderen Haxen in der Welt. Hey, lasst uns kompromisslos mit Jesus leben. Das ist, wie wir heil leben. Simson ging nach Gaza. Und wie es nicht anders passieren konnte, erst dort sah er eine Hure. Dreimal dürfte er raten, was er gemacht hat, und er ging zu ihr hinein. Das war seine Schwäche. Wieder in Sünde gefallen, sexuelle Sünde. Er sah, hat nicht aufgepasst auf seine Augen, was er ansieht. Ihr Männer, das ist so wichtig. Wir sind visuell veranlagt. Es ist wichtig, was wir ansehen mit unseren Augen. Dass wir keine Filme ansehen, wo perverse Szenen drin sind. Dass wir nicht im Internet auf Seiten gehen, wo pornografisches Zeug ist. Das ist so zerstörerisch und es zieht uns so an. Besten ist, einen Filter einzubauen, es gar nicht zuzulassen. Pornografie ist zerstörerisch. Warum? Weil uns Illusionen vorgegaukelt werden. Irgendwie perfekte Frauen, die, keine Ahnung, perfekten Höhepunkt erleben oder was immer. Und es ist Illusion. Und der Punkt ist, was passiert? Du wirst unzufrieden mit deiner Frau oder mit deiner zukünftigen Frau, weil du anfängst zu vergleichen mit diesen Bildern, die du in dein Hirn reinlässt. Und es zerstört. Es zerstört Intimität, es zerstört die Beziehung mit der Frau, die Gott dir gibt. Vielleicht ist es für die Frauen die Schundromane oder die Seifenopern. Kann dasselbe sein, wo sie sich mit so Schrott füllen. Und oh, diese romantischen Typen und Schnulz und Herzschmerz und bla bla bla. Und dann wirst du unzufrieden mit deinem Mann, weil er nicht so ist wie der, wie hieß der Udo aus der Schwarzwaldklinik oder wer immer. Leute, wir müssen aufpassen, was wir in unserem Kopf, in unseren Gedanken, mit unseren Augen, was wir reinlassen. Simson hat nicht aufgepasst. Er sah eine Hure und er war ein Mann, der stark war auf eine Art, aber auf der anderen Seite nicht mal seine eigene Lust unter Kontrolle hat. War nicht kontrolliert vom Herrn. Das war sein Problem. Und er ging zu ihr hinein. Das berichtet der Mann in Gassiten. Vielleicht noch was dazu. Jetzt, wo die Sommerzeit kommt, ihr Mädels, denkt dran, ihr Frauen, denkt dran, dass wir Männer visuell veranlagt sind. Mich betrübt das immer, wenn Mädels Sonntagmorgen zum Gottesdienst reinkommen und ich kann bis zum Nabel runtersehen. Leute, das ist nicht notwendig. Das brauche ich nicht Sonntagmorgens, bevor ich predige. Und ich denke, es geht nicht darum, dass wir Strickrollkragenbullis bis darauf tragen immer, aber lasst uns aneinander denken, den anderen höher achten als uns selbst. Und ihr wisst als Frauen, warum ihr euch wie anzieht. Und wenn es so ist, so mit den Reizen zu spielen und irgendwo, ich meine, du merkst, wenn Männer anfangen, dich anzustarren, dann ist vielleicht an der Zeit, da was zu ändern. Lasst uns Rücksicht nehmen aufeinander. Wir Männer sind schwach in diesen Dingen. Das berichtet man den Gassidern und sagte, Simson ist hierher gekommen. Darum stellten sie ihn und lauerten ihm die ganze Nacht im Stadttor auf. Und sie verhielten sich die ganze Nacht still und sagten, bis der Morgen hell wird, dann wollen wir ihn erschlagen. Und Simson lag bis Mitternacht. Vielleicht hat er Schuldgefühle, ist auf jeden Fall früher aufgewacht. Um Mitternacht aber stand er auf und packte die Flügel des Stadttores. Die haben ihn offensichtlich eingesperrt. Und er reißt hier das ganze Stadttor samt den Flügeln raus. Hat wahrscheinlich so um die 2 bis 2,5 Tonnen gewogen. Und legte sie auf seine Schultern. Und er trug sie auf den Gipfel des Berges, der nach Hebron zuliegt. Also eine kleine Wanderung gemacht auf dem Gipfel mit diesem Riesentor auf seinen Schultern. Leute, das war übernatürlich. Selbst Arnold könnte sowas nicht tun, das wäre schlecht für seinen Rücken. Und es geschah danach. Jetzt kommt der große Showdown hier. Es geschah danach, der Gewanner eine Frau im Tal Zorek lieb, wieder von den Heiden, und ihr Name war Delila. Wieder verliebt in die falsche Frau. Da gingen die Fürsten der Philister zu ihr hinauf und sagten zu ihr, betöre ihn und sieh, wodurch seine Kraft so groß ist und wodurch wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden und ihn bezwingen. Wir wollen dir jeder 1100 Schekel Silber geben. Wow. Wissen nicht genau, wie viele Fürsten es waren, aber ganz sicher mindestens 5 über diese 5 großen Städte. 5500 Silberschekel. Das war viel Geld. Da sagte Delila zu Simson, die hat keine Zeit verschwendet, ging gleich an die Arbeit. Vertrau mir doch an, wodurch deine Kraft so groß ist und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Also bei mir wäre da schon mal eine rote Lampe angegangen. Hier ist eine Frau, die er gerade getroffen hat. Muss auch wieder so eine ganz schöne, süße gewesen sein, in die er sich da verknallt hat. Und er sagt, vertrau mir an, wodurch deine Kraft so groß ist und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Ich meine, wäre eine rote Lampe bei mir gewesen. Wenn mich jemand fragt, was muss ich tun, um dich zu zerstören? Das sagte die und Simson sagte zu ihr, wenn man mich mit 7 frischen Sehnen bindet, die nicht ausgetrocknet sind, dann werde ich schwach werden, wie ein anderer Mensch ist. Da brachten die Fürsten der Philister 7 frische Sehnen, die nicht ausgetrocknet waren, zu ihr hinauf und sie band ihn, damit, während die Lauernden bei ihr in der Kammer saßen, und sie sagte zu ihm, Philister über dir, Simson, da zerriss er die Sehnen, wie ein Faden aus Werg zerreißt, wenn es Feuer riecht. So wurde seine Kraft nicht erkannt. Da sagte Delila zu Simson, sieh, du hast mich getäuscht und Lügen zu mir geredet. Das heißt, sie hat ihn getäuscht. Seltsame Beziehung hier, jeder betrügt den anderen. Du hast mich getäuscht und Lügen zu mir geredet, vertrau mir doch jetzt, womit man dich binden muss. Er sagte zu ihr, wenn man mich ganz fest mit 9 Stricken, mit denen noch keine Arbeit getan worden ist, binde, dann werde ich schwach werden und wie ein anderer Mensch sein. Dann nahm Delila neue Stricke und band ihn damit. Dann sagte sie zu ihm, während wieder die Lauernden in der Kammer saßen, Philippe über dir, Simson, da riss er
sie von seinen Armen wie einen Faden.
Wie dumm kann man sein? Beim ersten Mal, okay, er hat es ausprobiert, ob sie vertrauenswürdig ist. Jetzt ein zweites Mal. Und er lässt sich wieder binden. Sagt, dann werde ich sein wie jeder andere Mensch. Simson sollte nicht sein wie jeder andere Mensch. Du und ich, wir sollen nicht sein wie jeder andere. Ja, die anderen machen es auch. Nein, wir sind Ausgesonderte für Jesus. Wir wollen uns nicht binden lassen von Heiden, von heidnischen Stricken, wenn wir so sagen wollen. Vers 13, da sagte Delila zu Simson, bisher hast du mich getäuscht und Lügen zu mir geredet. Vertrau mir doch endlich, womit man dich binden muss. Er sagte zu ihr, wenn du die 7 Haarflechten meines Kopfes mit Kettfäden am Webstuhl verwebst. Oh, oh, jetzt kommt er schon sehr nahe. Er spielt, Simson spielt hier ein bisschen rum. Gefährlich. Und sie machte sie mit dem Pflock fest und sagte zu ihm, Philister über dir, Simson. Da wachte er aus seinem Schlaf aus und riss den Webepflock und die Kettfäden heraus. Da sagte sie zu ihm, wie kannst du sagen, ich hab dich lieb, wo doch dein Herz nicht mit mir ist. Ausgerechnet sie sagt das, sie hat eigentlich nur Geld geliebt. 3-mal hast du mich jetzt getäuscht und mir nicht anvertraut, wodurch deine Kraft so groß ist. Also offensichtlich war es nicht seine Muskelkraft. Und es geschah, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten bedrängte und ihn plagte, da wurde seine Seele es zum Sterben leid. Frauen, das passiert, wenn ihr eure Männer tagelang und wochenlang nervt und sekiert, sagen wir in Wien, und ihnen in den Ohren liegt und sie anpinst und kritisiert, wurde seine Seele es zum Sterben leid. Und er vertraute ihr sein ganzes Herz an und sagte zu ihr, nie ist ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ein Nazirer Gottes bin ich vom Mutterleib an. Wenn ich geschoren werde, dann weicht meine Kraft von mir und ich werde schwach wie jeder andere Mensch sein. Hatte nichts mit seinen Haaren zu tun. Seine Haare waren nur das äußere Symbol für seine Hingabe an den Herrn. Es war nur ein weiterer Kompromiss hier. Ich verstehe es hier nicht. Ich habe nur 3 Erklärungen, warum Simson so handeln könnte. Erste wäre, es einfach blöd. Ich meine, nachdem 3-mal seine Frau, dieses Mädel hier, ihn betrogen hat, ihr dann die Wahrheit zu sagen, ist schlicht und einfach blöd. Er hätte weglaufen sollen von ihr, so schnell er kann. Zweite Theorie wäre, dass sie ihn einfach so sehr genervt hat und dass er so viele Kompromisse schon eingegangen ist und immer wieder, dass er so abgestumpft war, dass es ihm letztendlich egal war. Und das ist, was Sünde tut in unserem Leben. Wir geben einmal nach, wir geben ein zweites Mal nach und wir werden immer schwächer und immer schwächer und immer gleichgültiger und am Ende ist es uns egal. Egal, ob ich effektiv bin beim Herrn oder nicht, egal, ob ich meine Kraft verliere, ich will Sex mit dem Mädel. Er hätte laufen sollen, so schnell er kann. Mädels, das ist, was ihr tun sollt. Jungs, das ist, was ihr tun sollt. Wenn ihr in einer Beziehung seid mit jemandem, der kein Christ ist, brecht die Beziehung, bevor die Beziehung euch bricht, was mit Simson passieren wird. Na, aber ich kann doch nicht einfach, oh ja, du kannst. Du kannst. Oder es wird dich zerstören. Du kannst diese Beziehung brechen mit diesem Jungen oder mit diesem Mädel, die ein Kompromiss ist. Du kannst vielleicht diese Geschäftsbeziehung brechen, die dich in Kompromisse führt. Ja, aber das wird mich Geld kosten. Hey, wenn du so weitermachst, wird sich viel mehr kosten. Ja, ich kann meine Verbindung zu dieser Clique brechen, wenn sie mich in Sünde reinführt. Das ist viel weiser. Das, was Josef gemacht hat, wo die Frau von Potiphar zu ihm gesagt hat, hey, schlaf mit mir. Und er hat sein Gewand in ihrer Hand gelassen und ist gelaufen, so schnell er konnte. Jesus hat gesagt, wenn ich was zur Sünde verführe, dann schneide es ab, wirf es weg. Das ist das einzig Vernünftige, wie du umgehen kannst. Wenn du in so einer Beziehung bist, vernünftiger ist natürlich, sich erst gar nicht einzulassen auf sowas. Also, erste Erklärung war, er war schlicht und einfach blöd. Ich persönlich glaube nicht, dass das der Fall war. Könnte sein, dass er so abgestumpft war, dass es ihm plötzlich egal war, ob sein Leben zerstört wird durch diese Sünde. Er war gebunden von dieser Frau eigentlich. Emotionale Bindungen, die können oft viel stärker sein als diese Fesseln. Emotional gebunden. Ich sehe das gerade oft bei Frauen, die emotional gebunden sind an Männer, weil sie mit ihnen im Bett waren. Da entstehen emotionale Bindungen. Und oft ist es sehr schwer für die loszukommen von dem Typen. Dritte Erklärung wäre für mich, dass er rumgespielt hat. Und ich glaube auch, dass, vielleicht sehen wir beides hier. Ganz sicher ist er abgestumpft, aber er spielt auch irgendwie rum. Er hat sich gedacht, ich habe schon so viele Kompromisse eingegangen und immer wieder kam der Geist des Herrn auf mich und hat mich gestärkt. Ich habe den toten Löwen angerührt, den ich nicht anrühren sollte. Ich bin zu den Heiden gegangen, habe mich mit Mädels eingelassen, mit Heidnischen, mit denen ich mich nicht einlassen hätte sollen. Bin zu der Hure gegangen und immer wieder hat Gott mir Kraft gegeben. Und auch hier, immer wieder bin ich aufgestanden, habe die Fesseln zerrissen. Und irgendwo spielt er damit. Beim letzten Mal hat er schon gesagt, flechte doch meine Haare ein. Und er hat im Prinzip alle anderen Dinge, die er als Nazirer nicht tun durfte, schon getan. Und Gott hat ihn noch nicht gerichtet oder gezüchtigt dafür. Und irgendwie hat er sich gedacht, ich komme davon. Ist egal, auch wenn mir die meine Haare abscheren, was er nicht tun sollte, ich werde davon kommen, ich werde wieder aufstehen und wieder stark sein. Ich komme davon. Ich kann sündigen, ohne dass es negative Konsequenzen hat. Ja, alle anderen vielleicht, aber ich nicht. Ich kann mich mit dieser Nichtchristin einlassen, kein Problem. Ich bin stark genug. Ich kann mich mit diesem Typen, der Jesus nicht liebt, ich kann mit ihm ausgehen und es wird mir nicht schaden. Ich kann da im Netz rumsurfen, mir Bilder ansehen. Ist okay, ich kann damit umgehen. Letztendlich kommt der Tag der Abrechnung hier. Täusch dich nicht. Die Bibel sagt uns, täusch dich nicht selbst. Deine Sünden werden dich einholen. Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Aber wir kommen nicht auf ewig davon. Und ich meine, Simson, schaut euch die Geduld und die Gnade Gottes an. Der hätte schon dreimal rennen sollen von dieser Frau. Und die hat ihn irgendwie eingewickelt gehabt. Und als Delila sah, dass sein ganzes Herz, dass er ihr sein ganzes Herz anvertraut hatte, da sandte sie hin und rief die Fürsten der Philister und ließ ihnen sagen, diesmal kommt herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz anvertraut. Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr herauf und in ihrer Hand brachten sie das Geld mit und sie ließ ihn auf ihren Knien einschlafen. Hat ihn eingelullt, den Simson. Dann rief sie den Mann und ließ die 7 Haarflechten seines Hauptes abscheren, hat den Friseur gerufen, der hat den Kopf geschoren. So begannen sie, ihn zu bezwingen und seine Kraft wich von ihm. Und sie sagte, Philister über dir, Simson. Da wachte auf von seinem Schlaf und sagte, ich werde davonkommen, wie es Mal für Mal gelang und ich werde mich freischütteln. Ich werde davonkommen. Das war sein Denken. Ja, ich kann sündigen und ich werde davonkommen. Das macht nichts. Ich kann Kompromisse eingehen. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Und das ist traurig. Es ist oft so, dass wir wirklich blind werden, wenn wir in Sünde leben. Ich weiß aus eigener Erfahrung in meinem Leben. Wo alle um dich herum schon sehen, hey komm, du baust Mist, du bist nicht mehr so wie früher, da stimmt was nicht in deinem Leben, aber du bist blind. Er sah nicht mal, dass der Herr von ihm gewichen war. Und die Philister packten ihm und stachen ihm die Augen aus. Er hat nicht aufgepasst auf seine Augen, was er reinlässt. Und jetzt sind sie ihm ausgestochen und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von einer Mühle. Eigentlich ist es eine Olivenpresse da drauf, aber so ähnlich wird es wohl gewesen sein. Statt diesem Esel war Simson an diesen Mühlstein, an diesen Pfosten gekettet und musste im Kreis rumrennen, die Mühle drehen. Das ist, was Sünde tut in unserem Leben. Das ist, was Sünde tut. Sie macht uns blind zuerst. Wir können nicht mehr wirklich unterscheiden. Unser Gewissen ist abgestumpft. Wir sehen überhaupt nicht mehr. So fallen wir in Sünde. Das passiert nicht plötzlich. Das geht schön langsam, wo wir da reinfallen. Ich weiß von der Begebenheit, wo ich fast mal wirklich in Ehebruch reingefallen bin mit einer verheirateten Frau. Wo du anfangs ja wohl noch den Heiligen Geist hast, der dir diesen Check gibt und sagt, hey, geh nicht weiter. Und du, klar, du weißt es nicht richtig und du willst auch nicht, aber du gehst diese kleinen Kompromisse ein und du wirst wirklich verblendet, bis dein Herz so abgestumpft ist, dass du überhaupt nicht mehr deine Sünde siehst. Ich war so verliebt in diese Frau, dass ich nicht mehr klar gedacht habe. Ich habe mich von meinen Gefühlen leiten lassen und nicht von dem, was Gottes Wort sagt. Und dann gehst du diese Kompromisse ein und siehst überhaupt nicht mehr, wie falsch das ist. Und es ist nur die Gnade Gottes, die mich beschützt hat und die uns beschützt hat. Gott sei Dank ist nichts passiert, sonst wäre ich nicht hier. Aber wir können so blind werden für die Kompromisse, in denen wir leben. Ich kenne Leute, die vor der Ehe zusammenleben, mit einem Freund, mit der Freundin. Und die überhaupt nicht mehr überführt sind. Ist doch okay. Alle macht's. Sind blind. Das ist, was Sünde tut. Sünde verblendet uns, macht uns blind. Das Zweite, was wir sehen, ist, Sünde bindet uns. Am Anfang macht es Spaß, juhu, klar. Gibt uns einen Kick. Befriedigt unser Fleisch, befriedigt unsere Lust. Aber auf lange Sicht werden wir gebunden. Und das ist, was wir bei Simson so schön sehen. Er ist gebunden, emotional gebunden an diese Frau, die eigentlich nichts will als seine Zerstörung. Und jetzt sehen wir ihn gebunden. Und wir sehen ihn gebunden an diese Mühle. Auch das ist, was Sünde tut. Wir rennen im Kreis. Und plötzlich fragen wir uns, was ist los in unserem Alltag? Es scheint alles immer dasselbe zu sein. Und wo ist der Herr? Es ist wie, ja, wie wir im Kreis rennen. Es zermalmt uns, es reibt uns auf. Da ist diese Trockenheit. Das ist, was Sünde tut. Sie macht uns blind, sie bindet uns. Und wir rennen in diesem Kreis der Sinnlosigkeit und der Gottesferne. Es zerreibt uns, es reibt uns auf. Vers 22. Und da ist die Hoffnung in dieser Geschichte. Ich hoffe, wir lernen, erst gar nicht in diese Kompromisse reinzugehen. Aber wenn du heute da bist und sagst, Mann, ich habe Mist gebaut. Ich habe mich eingelassen in einer Beziehung, die nicht okay ist. Ich habe vielleicht gesündigt in meinem Leben. Gibt es Hoffnung für mich? Ja, es gibt Hoffnung, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren. Vers 22, da sehen wir aber, das Haar seines Hauptes begann wieder zu wachsen. Es begann wieder was zu wachsen, wo er Tag für Tag und vielleicht sogar Nacht für Nacht hier im Kreis läuft und die Mühle bedient, da beginnt etwas zu wachsen in Simson. Und ich glaube, es waren nicht nur seine Haare. Da ist was passiert in seinem Herzen. Er hat begonnen nachzudenken, hat begonnen zu sehen, wie blöd er war, hat begonnen seine Sünde zu sehen, hat begonnen gebrochen zu sein über seine Kompromisse. Und ich glaube, diese Hingabe, wofür diese langen Haare eigentlich standen, das ist wieder langsam gewachsen in seinem Herzen. Und die Fürsten der Philister versammelten sich zu einem Freudenfest, um ihren Gott Dagon ein großes Schlachtfest darzubringen. Denn sie sagten, unser Gott hat Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Und als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott. Das ist auch immer, was passiert, wenn wir Christen Kompromisse eingehen, wenn wir sündigen. Die Feinde Gottes feiern ein Fest. Das ist, was wir bei David gelesen haben, als er Ehebruch begangen hat mit Bathsheba. Dass die Feinde Gottes haben Gott gelästert. Das ist, was passiert ist. Es passiert in unserem Leben. Der Feind Gottes kriegt Ehre. Die Philister haben im Prinzip gesagt, ja, unser Gott ist stärker als der Herr. Weil wir konnten diesen Held Simson besiegen. Sein Gott war nicht mal stark genug, um ihn zu beherrschen. Und es bringt immer Gott Unehre, wenn wir Kompromisse eingehen. Das ist das Traurige dabei. Selbst wenn das nachher noch umwendet und zum Guten wendet, aber wir verlieren unser Zeugnis. Und sie sagen, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben, den, der unser Land verheerte und den, der unsere Erschlagenen zahlreich machte. Und es geschah, als ihr Herz fröhlich war, da sagen sie, ruf Simson, herbei, er soll für uns Späße machen, ist als Clown geendet für den Feind. Traurig, dass manche Christen so enden, Schiffbruch erleben, wirklich Clowns aus sich machen. Und sie riefen Simson aus dem Gefängnis und er musste vor ihnen Späße machen. Stell euch vor, wie demütigend das gewesen sein muss. Er, der Tausende erschlagen hat, muss hier den Kasperl spielen für sie. Und sie stellten ihn zwischen die Säulen und Simson sagte zu dem Jungen, der ihn an der Hand hielt, lass mich, dass ich die Säulen betaste, auf denen das Haus ruht, ich will mich an sie lehnen. Sieh, er musste von einem kleinen Jungen geführt werden oder konnte von ihm geführt werden, so schwach war er geworden und das muss ihn sehr gedemütigt haben. Und leider muss Gott uns erst wirklich brechen und demütigen, bevor wir Buße tun und umkehren. Das Haus war aber voll von Männern und Frauen und alle Fürsten der Philister waren ebenfalls dort. Und auf dem Dach waren an die 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson Späße machen musste. Da rief Simson zu dem Herrn und jetzt sehen wir erstmal in seinem Leben ein ehrliches, von Herzen gemeintes Gebet. Und er sagte, Herr, Herr, denke doch an mich und stärke mich doch nur diesmal noch, oh Gott, damit ich Rache nehmen kann an den Philistern, eine Rache nur für meine beiden Augen. Herr, stärke mich, damit ich Rache nehmen kann an den Feinden Gottes. Lass mich sterben. Dann umfasste Simson die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, stemmte sie gegen die eine mit seiner linken, mit seiner rechten und gegen die andere mit seiner linken. Und Simson sagte, meine Seele sterbe mit den Philistern. Und er beugte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war. So waren die Toten, die er mit seinem Tod tötete, zahlreicher als die, die er in seinem Leben getötet hatte. Großer Sieg für den Herrn und seine Brüder. Und das ganze Haus seines Vaters kamen herab und hoben ihn auf. Und sie brachten ihn hinauf und begruben ihn zwischen Zoara und Eshtaol im Grab seines Vaters Manoach. Er hatte aber Israel 20 Jahre gerichtet. Seht ihr, da konnte Gott ihn am mächtigsten gebrauchen, als Simson gebetet hat, lass mich sterben. Wo er beschlossen hat, sich selbst zu sterben. Seinem Stolz. Seinem Ding. Und er demütig geworden ist und bußfertig geworden ist. Das ist, wo wir effektiv werden im geistlichen Kampf, wo Gott uns gebrauchen kann, wenn wir uns selbst sterben. Jesus hat gesagt, nimm dein Kreuz auf, täglich, stirb dir selbst und folge mir nach. Und da in seinem Tod konnte er den größten Sieg erringen. Das ist, wie wir siegreich sind in unserem Leben. Indem wir uns selbst sterben und dem Herrn hingegeben sind, dann sind wir siegreich. In diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Ist auch ein Bild für Jesus vielleicht. Er hat den Feind am Kreuz besiegt. Als er gestorben ist, hat er den größten Sieg errungen. So ist auch in unserem Leben. So sehen wir noch Gottes Gnade am Ende dieses Lebens. Und wo er doch zurückgekommen ist auf diese Abhängigkeit von Gott und Vertrauen auf Gott und es letztendlich dann doch geschafft hat in diese Liste der Glaubenshelden in Hebräer 4. Aber trotzdem, was für ein tragisches Leben. Was denkt ihr, wie viel mehr hätte Gott mit Simson tun können, wenn er ihm hingegeben wäre? Vielleicht wären es nicht 3000 Philister gewesen, sondern Hunderttausende. Und das ist, obwohl Gott Gutes und Gnädiges und selbst wenn wir fallen und missbauen, wir immer wieder umkehren können und neue Gnade erfahren können und Gott uns neu gebrauchen wird, sehen wir doch, wie sehr Simson sich beschränkt hat durch seine eigenen Kompromisse. Und Leute, das ist eine Warnung, eine Lektion für unser Leben. Lass uns das mitnehmen. Deswegen, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber deswegen wollte ich das ganze Leben Simsons an einem Blick durchmachen. Weil ich glaube, das bringt diesen Punkt wirklich ganz besonders in unser Herz, weil wir so klar sehen, ein Leben, das ja vom Herrn gebraucht wurde, letztendlich doch, aber ein Leben, das doch zu einem großen Teil versaut war. Versaut durch Kompromisse, versaut, weil er sich nicht von Gott hat beherrschen lassen und seiner eigenen Lust Raum gegeben hat in seinem Herzen. Und mögen wir lernen davon, dass wir uns fernhalten von unreinen Dingen, von Kompromissen in Beziehungen, die wir eingehen. Dass wir aufpassen auf das, was wir in unser Hirn reinlassen, auf das, was wir schauen. Und vor allem, dass wir unser persönliches Leben mit Jesus nicht vernachlässigen. Dass wir nicht abstumpfen. sondern dass wir effektiv bleiben für ihn. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort an uns. Und ich bitte, ich brenne diese Geschichte von Simson in unser Herz. Dass wenn immer wir in Situationen kommen, wo wir versucht sind, Kompromisse einzugehen und vielleicht sogar in unseren Gedanken rumspielen mit Sünde, Gott, dass wir uns daran erinnern, an das Ende davon. Wie Sünde uns blind macht und bindet und aufreibt, Herr. Lass uns erinnern an das Leben von Simson. An diesen Mann, der das größte Potenzial hatte, vielleicht von allen Männern im Alten Testament und der so kläglich versagt hat und der sich selbst so begrenzt hat durch seine eigenen Lust und seine Sünde und seine Kompromisse. Gott, hilf uns, dass wir anders sind, dass wir wirklich Nazireer sind, abgesonderte, Hingegebene für dich. Gott, es ist unser Wunsch, dass du uns wirklich gebrauchen kannst, nicht nur irgendwie ein bisschen, sondern zu unserem größten Potenzial. Gott, darum beten wir, dass wir eines Tages zurückschauen können auf unser Leben und sagen, ja, ich war verfügbar, Gott konnte mich gebrauchen zum höchsten Potenzial. Bewahr uns heilig, Herr, gib uns einen heiligen Sinn, dass wir ein heiliges Leben und ein heiles Leben leben für dich, Jesus. In Jesu Namen. Amen.